j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat alle überrascht. Er löst das französische Parlament auf und beschließt Neuwahlen als direkte Reaktion auf das Ergebnis der Europawahl. Denn die Wahlsiegerin heißt in Frankreich Marine Le Pen mit ihrer extrem rechten Partei. Wieso wählen so viele Franzosen rechts? Das klären wir mit BR-Journalist Jean-Marie Magro. Denn die Grande Nation steht vor einem großen Schritt mit den Neuwahlen. Nur in welche Richtung? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 28. Juni. Hallo Jean.
Hallo.
Bonjour et bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour les élections européennes.
Aus Frankreich liegen jetzt erste Zahlen vor. Zu Jörg Schönenborn, wie hat Frankreich gewählt?
Der Rassemblement National, die Rechtsaußenpartei von Marine Le Pen, wird die stärkste Partei sein.
Il est 20h, le Rassemblement National et sa liste sont à 32,4%. Viennent ensuite le Parti Renaissance de la majorité présidentielle, 15,2%. Place publique, le Parti Socialiste, 14,3%.
Es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Komet, der in Paris einstürzt.
Alors pour expliquer l'importance de ce scrutin, ses enjeux, ses répercussions, nous vous proposons cette édition spéciale.
Auf allen Radiosendern, im Fernsehen und dann kommen natürlich auch die Push-Meldungen.
Et c'est Jordan Bardella qui arrive en tête avec sa liste. Il obtient 32% des voix.
Normal ist heute nichts in Frankreich.
En deuxième position, Valérie Ayer pour le Parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron à 15,4%.
Das ist ein politisches Erdbeben hier in Frankreich.
On part immédiatement retrouver les différents QG.
Und das, was klar ist, großer Sieg für den Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen.
Das ist die lauteste Siegesparty des Abends in Frankreich. Die Rechtsnationalen vom Rassemblement National liegen mit großem Abstand vorne. Und Parteichefin Marine Le Pen will die Macht.
Mit über 31% der Stimmen. Fast 8 Millionen Wählerinnen und Wähler und nicht einmal die Hälfte hat die Liste Ensemble, die eben den Präsidenten Emmanuel Macron nahestehen, geholt. Die waren nicht einmal bei 15%. Also es ist ein riesiger Abstand zwischen den beiden. Und eine richtige Klatsche für den Präsidenten, für Emmanuel Macron und seine Partei Renaissance.
Mit diesem Wahlergebnis steht Emmanuel Macron, der Präsident, mit dem Rücken zur Wand.
Aber könnte das für ihn als Präsident nicht auch gefährlich werden?
Was kurz nachdem passiert ist, dass natürlich die einzelnen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten vor ihre Anhänger treten. Und der allererste ist Jordan Bardella.
Emmanuel Macron. Et ce soir un président affaibli.
Der ist der Parteivorsitzende des Rassemblement National, ein erst 28-Jähriger, große Statur, 1,90 Meter groß, oft in Jackett und weißem Hemd gekleidet. Und er ist ein absoluter Star bei jungen Menschen, weil er mehr als, ich glaube, 1,3 Millionen Follower auf TikTok hat. Und der tritt vor seine Anhänger und sagt dann: Wir haben diese Wahl eindeutig gewonnen. Das ist ein neuer Wind, der in Frankreich weht.
Le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions.
Und ich fordere Emmanuel Macron dazu auf, das nationale französische Parlament aufzulösen.
D'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives.
Und dann kommt der große Hammer von Macron. Um 21 Uhr, also eine Stunde nach der Bekanntgabe des Endergebnisses, gibt es eine Fernsehansprache von Macron.
Française, Français, vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes en métropole, dans nos Outre-mer, comme à l'étranger.
Diese Ansprache wird wirklich auf sämtlichen Kanälen übertragen. Im Internet, in den Radioanstalten, ganz besonders groß natürlich auf TF1, das ist das erste französische Fernsehen.
Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote.
Macron kündigt an, er wird die Nationalversammlung, das französische Parlament, auflösen.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Und die Verfassung sieht eben vor, innerhalb von 20 bis 40 Tagen müssen Neuwahlen für das Parlament ausgerufen werden.
Das kommt für viele sehr überraschend. Warum macht er das?
Das ganze Land rätselt eigentlich darüber, warum er diesen Schritt gemacht hat. Ob der Schritt einem nun gefallen mag oder nicht. Und das ist eben das Schwierige, welches Kalkül dahinter steckt. Da ist es ein wahltaktisches oder ist es wirklich etwas Persönliches, weil er eben nicht akzeptieren möchte, dass er eine Niederlage gegen die Extreme einfährt.
Und was hat Emmanuel Macron selbst gesagt? Wie hat er diese Entscheidung in seiner Ansprache begründet?
L'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays.
Der Rassemblement National ist die Verarmung des Landes und ich.
Mais c'est avant tout un acte de confiance.
Ich habe Vertrauen in euch, Französinnen und Franzosen. Ich habe Vertrauen in Frankreich.
Pour lui-même et pour les générations futures.
Ich mache diesen Job, weil ich unser Land liebe.
Soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir.
Und ich gebe euch, Französinnen und Franzosen, jetzt die Gelegenheit, sozusagen euren Fehler, den ihr gerade gemacht habt, zu korrigieren. So wird das von vielen aufgefasst. Er sagt das dann natürlich mit in anderen Worten, meint, er habe Vertrauen in die Französinnen und Franzosen, er habe sie gehört.
J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse.
Aber das ist eben so ein Ausdruck, der im ganzen Land eigentlich nicht mehr zieht, weil die Worte, ich habe euch gehört, die hat Macron in den vergangenen Jahren so oft gesagt, nach jeder Krise, die dieses Land durchlaufen hat, dass da die Leute eigentlich auch nur noch auf Durchzug schalten.
Und dann ist ja die Frage, warum schalten die Menschen auf Durchzug? Du bist Mitte Mai durch Frankreich geradelt, also vor dem Kometeneinschlag, wie du es genannt hast, also der Europawahl. Frankreich ist ein großes Land. Wo warst du dort auf deinem Fahrrad unterwegs?
Wir waren zwei Leute. Mein Fahrradmechaniker Peter hat mich begleitet. Er im Auto, ich auf dem Rennrad. Wir sind in Paris gestartet und sind von dort aus wirklich durchs ganze Land insgesamt 3000 Kilometer auf dem Rad gefahren. Und wir sind zuerst gestartet in den Norden Frankreichs. Wir sind dann über die Normandie bis in die Bretagne, in den Westen gefahren, dann ganz runter bis ins Baskenland, in die Pyrenäen, also fast nach Spanien, in den Süden. Dann wieder ins Zentrum Frankreichs, über die Auvergne, über die Vulkane, die dort stehen, dann in die Bourgogne, dort kommt der großartige Wein her und dann wieder in den Süden, über die Alpen, in meine zweite Heimat, in die Provence.
Und insgesamt, wie sind dir die Menschen auf der Natur begegnet?
Also, was ich vor allem wahrgenommen habe, ist so eine wirklich angenehme Herzlichkeit von vielen Menschen. Also wir haben zum Beispiel nur mal kurz gehalten, um einen Happen zu essen, saßen da neben einem Auto, dann kam schon ein Mann raus, gemeinsam mit seinem Enkelsohn und die haben gefragt, ob sie uns einen Tisch hinstellen könnten und ob sie uns vielleicht noch etwas zu essen geben könnten, Kaffee. Als ich in Roubaix war, da war es so, dass die eben sofort gesagt haben, ja, kennen Sie den Film Willkommen bei den Sties? Mhm. Ja, also und genauso herzlich, wie wir dort da gestellt werden, sind wir Menschen im Norden auch. Und was mir da vor allem aufgefallen ist, also Frankreich hat unzählige kleine Städtchen und Dörfer, die vielleicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend Einwohner haben. Und dort im Norden war es eben so, dass es eigentlich kaum mehr Läden in den Innenstädten gibt, weil sich zum Beispiel große Supermarktketten an die Vorposten dieser Städte setzen und dort den ganzen Warenverkehr sozusagen von den, da wo früher dann die Boulangeries, also die Bäckereien und die Metzgereien und so weiter waren, dass die das alles abdecken und dann auch noch Kampfpreise aufrufen, mit denen die nicht konkurrieren können. Viel Leerstand, vor allem von alten Industriestädten. die nicht mehr benutzt werden, wo nicht mehr gearbeitet wird. Und dieser Ort Roubaix, das ist eine Kleinstadt, die früher unglaublich bekannt war durch ihre Textilindustrie. Das war eben groß in der Welt, made in France, made in Roubaix und Tourcoing. Und durch die Globalisierung in den vergangenen 30, 40 Jahren war es eben so, dass diese ganze Textilindustrie eigentlich vollkommen in sich zusammengebrochen ist. Und ich bin da in eine Firma gegangen zu Resilience, das ist angelehnt an das Wort Resilienz, wo seit 4 Jahren wieder gefertigt wird. Das ist eine Firma, die gestartet ist mit Masken, die für die Corona-Krise genäht werden mussten.
Wie produzieren die?
Mich hat das so ein bisschen an ein Bierzelt sozusagen vom Aufbau erinnert. Nur, dass es eben statt der langen Bierbänke dann eben sehr viel längere Tische noch einmal gab, an denen dann zum Beispiel unterschiedliche Nähmaschinen auslagen und dann eben auch sehr viele Kleidungsstücke, also Turnbeutel lagen da zum Beispiel an dem Tag, aber auch Taschen, die diese Firma für Luxuskonzerne fertigt. Frankreich ist ja noch eine der Nationen, wo vor allem sehr viele Luxusgüter verkauft werden. Da sind sie noch Marktführer mit Louis Vuitton und Hermès und so weiter. Und was die da eben auch noch hatten, waren sehr große und viele Kartons, wo sie Trikots drin verstaut hatten, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt Trikots fertig genäht hatten für die Freiwilligen, die bei den Olympischen Spielen arbeiten werden. Denn Frankreich trägt ja im kommenden Monat die Olympischen Spiele in Paris aus. Dort habe ich die Firmenchefin Cindy Hutchin, die einen sehr englischen Namen hat, getroffen, die aber wirklich aus der Region kommt. Die einen sehr freundlichen, aufgeweckten, aber auch schon ein bisschen einen besorgten Eindruck machte, weil diese Fabrik startete vor 4 Jahren mit 150 Mitarbeitern und sie hatte die übernommen vor 1,5 Jahren. Damals waren es 60 und was sie eigentlich gleich als erstes machen musste, war, dass sie so einen Sozialplan, also Sparmaßnahmen auflegen musste, weil sich das alles nicht rechnete, weil es zu wenig Arbeit gab.
Et donc voilà, l'activité faisait que on n'avait pas suffisamment pour donner du travail à tout le monde, comme je vous disais. Donc en août dernier, il y a 25 personnes qui ont quitté l'atelier. Et donc voilà, là aujourd'hui, on est 30.
Mittlerweile sind sie nur noch 30 Personen, die dort arbeiten. Da sagt sie eben, dass die Preise, die für französische Textilien verlangt werden, also sind natürlich wesentlich höher, als wenn du es in China oder Bangladesch fertigen würdest. Also 2/3 des Preises von einem Textilstück sind allein die Kosten der Arbeit. Mhm. Und wenn du in Frankreich 5-mal mehr für Arbeit zahlen musst als in Ländern wie Bangladesch und China, kannst du da einfach nicht konkurrieren.
L'objectif c'est vraiment d'avoir du travail pour tout le monde tous les jours. Donc c'est pas forcément simple parce que donc voilà, il y a des moments où on a moins de travail mais l'objectif c'est pour moi qu'ils soient tous occupés en tout cas à un poste.
Also es ist nicht einfach wirtschaftlich da. Was hat dir das, was du da erlebt hast, erzählt über das Wahlergebnis?
Also in Roubaix selbst ist das Spannende, dass das eine Stadt ist, die in linker Hand ist. Aber ansonsten auf dem ganzen Land ist das Marine Le Pen Mainland. Da ist der Rassemblement National und das nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Jahren die angestammte erste Kraft. Marine Le Pen hat ihren eigenen Wahlkreis in Hénin-Beaumont, also auch im Norden. Was ich schon erlebt habe, also diese Erzählung, dass die Menschen sich abgehängt fühlen und von Paris nicht mehr wahrgenommen fühlen, die trifft im Norden schon ziemlich zu, weil das eben eine Region ist, die im Vergleich zum Rest des Landes also sehr, sehr geringe Einkommen hat.
On dit, on veut plus artificialiser les sols. Mais on veut ouvrir des usines.
Und Emmanuel Macron hat in den vergangenen Jahren eben den großen Plan der Reindustrialisierung entworfen.
On peut le faire, pourquoi? Parce que si on arrivait à nos objectifs
Und hat auch vor allem im Norden versucht, zum Beispiel große Batteriezellfabriken dort anzuhausen oder Elektroautofabriken.
Et il fait donc des gigafactories de batteries. Merci, le voilà. Il me montrait sa technique de batterie, très innovante, de batterie électrique et 3000.
Und die Textilindustrie ist eben auch etwas, was wieder dort Fuß fassen soll.
Vive la République et vive la France.
Da passiert jetzt wieder sehr viel, aber ich meine, diese ganzen Batteriezellfabriken und so weiter, die dort entstehen, das braucht Jahre. Und wenn es blöd läuft, wird dann sogar der Rassemblement National die Früchte dafür ernten, weil sie vielleicht zu dem Zeitpunkt dann an der Macht sind und sich dann niemand mehr erinnert, wer das ursprünglich mal ins Leben gerufen hat. Aber auf der restlichen Tour ist mir schon aufgefallen, dass diese Erklärung, die einen fühlen sich abgehängt und deswegen wählen sie extrem, die reicht nicht aus. Ich bin dann eben zum Beispiel weiter nach Westen gefahren, in die Bretagne, eine reiche Region, eine Touristenregion, eine Region, wo es auch erfolgreiche Industrien, Fischerei und so weiter bis heute gibt. Und trotzdem ist dort der Rassemblement National bei der vergangenen Europawahl mit 26% die stärkste Kraft gewesen. Und wenn ich mir dann eben später auch die Ergebnisse angeschaut habe, dann reicht diese Erklärung, die armen Arbeiter und so weiter, die wählen den RN und die anderen eben eher nicht, reicht nicht mehr aus, weil der RN eigentlich, also RN, Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, eigentlich in jeder Wählerkategorie inzwischen an der Spitze steht. Also ganz gleich, ob diejenigen, die keinen Schulabschluss haben, diejenigen, die einen Bachelor haben, einen Master, einen Doktortitel, also vielleicht noch am ehesten bei den Rentnern, die Professoren waren, da ist sozusagen, sind andere Parteien noch vorne. Und, aber ansonsten in fast jeder Wählerkategorie stehen die vorne. Und deswegen kann man eigentlich vom Rassemblement National nicht mehr von so einer Milieupartei, wie wir früher vielleicht dachten, sprechen, sondern es ist fast schon, es tut mir wirklich weh, das zu sagen, eine Volkspartei. Und wenn ich da mit Leuten in der Bretagne gesprochen habe, die sagen eben auch, also klar, ich gehöre zur Mittelschicht, ich habe früher gut verdient, aber in den vergangenen Jahren durch den Krieg in der Ukraine und die daraus entstehende Inflation kann ich mir immer weniger leisten. Und selbst wenn jetzt die linken Parteien zum Beispiel sagen, dann heben wir die Löhne an, aber dann kostet halt die Baguette heute 2 Euro und morgen 3 und dann hat sich für mich immer noch nichts geändert. Also es ist so eine Verzweiflung bei vielen da und auch eben so ein großes Misstrauen, ob überhaupt die Probleme verstanden werden, die Menschen dort vor Ort haben.
Welche Rolle spielt das Thema Migration bei den Menschen?
Wenn Menschen skeptisch sind vor Migration, dann ist das, also in Frankreich, ist das nicht unbedingt, weil sie die Islamisierung des Abendlandes morgen fürchten, sondern es geht dann eigentlich häufig eher darum, dass viele den Eindruck haben, es wird für alle etwas getan, nur nicht für mich. Und dann verstärken populistische Parteien wie eben der Rassemblement National und auch Reconquête, das sind die ganz rechts außen stehenden, verstärken das dann eben, indem sie sagen, ja, die Flüchtlinge, die kriegen so viel gestellt und kein Land gibt so viele Sozialleistungen an die Flüchtlinge und deswegen muss endlich mal wieder etwas für die Franzosen, für die richtigen Franzosen getan werden. Also das ist die Geschichte, die dort erzählt wird. Und darüber habe ich zum Beispiel auch mit der Forscherin Nona Meyer gesprochen, die eine der renommiertesten Forscherinnen und Kennerinnen des Rassemblement National ist.
Mais là où elle n'a absolument pas changé, c'est sur la préférence nationale, rebaptisée priorité nationale, mais tout leur programme, il est vu au prisme. Donc tout est vu à travers le prisme de la lutte contre l'immigration et contre un islam qui est präsentiert als der danger absolut für la France, ein danger ökonomisch, sozial und kulturell.
Also die wollen noch immer die Préférence nationale, heißt das, also Vorteile für die Französinnen und Franzosen, dass dann zum Beispiel Sozialleistungen für Geflüchtete oder selbst für Menschen, die seit Jahren hier arbeiten, aber woanders geboren sind oder selbst für Menschen auch wie mich, also Doppelstaatler, dass die weniger Rechte haben als diejenigen, die reine Franzosen in Anführungsstrichen sind. Und eben dieses Gefühl der Übervorteilung dieser Menschen. Mhm. Und da sagt eben der Rassemblement National, und das ist sehr interessant, wir sagen euch nicht, dass es mit Frankreich wieder bergauf geht, aber wir garantieren euch auf jeden Fall, wenn es bergab geht, dann wird es für die Ausländer, in Anführungsstrichen Ausländer, wird es schlechter enden als für euch. Das ist das Versprechen des Rassemblement National.
Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à entamer la réindustrialisation du pays.
Gilt das für alle Regionen in Frankreich, wo der Rassemblement National zuletzt erfolgreich war? Oder gibt es da Unterschiede zwischen Norden, Osten, Süden, Westen?
Es fällt mir sehr schwer, eben sozusagen pauschal über Himmelsrichtungen hinweg eine Kernbotschaft immer rauszunehmen. Also es wäre natürlich schön, wenn man das so machen könnte, aber es ist einfach viel zu kompliziert. Mhm. Frankreich ist ein Mosaik. Früher hat man gesagt, sozusagen in den großen Städten, da fasst der RN noch immer nicht den Fuß. Heute sehen wir, dass selbst in großen Städten wie Nizza und Marseille der Rassemblement National bei über 30% steht. Da, wo er es noch nicht schafft, ist Paris, da ist er bei 8%. Aber es gibt dann zum Beispiel auch einzelne Dörfer, die dann vielleicht eine sozialistische Vergangenheit hatten oder einen sehr starken Kandidaten oder sowas, die dann überhaupt nicht Rassemblement National wählen. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Das, was ich eigentlich mitgenommen habe, ist, dass sich durch die Bank eigentlich alle, würde ich sagen, mehr Nähe wünschen, mehr Empathie vor allem, also mehr Einfühlungsvermögen von Politikerinnen und Politikern. Da ist der Rassemblement National gerade leider die stärkste Kraft, weil es gibt da zum Beispiel, hat mir jemand erzählt auf meiner Reise, gibt es Kommunen, wo RN-Mitglieder die Zeitung studieren nach den Todesanzeigen und die Menschen, die jemanden verloren haben, dann anschreiben und sagen, wir sind mit unseren Gedanken bei Ihnen. Wenn Sie irgendetwas brauchen, dann melden Sie sich bei uns. Das löst kein einziges politisches Problem dieser Leute, aber sie denken, wir werden wahrgenommen. Das ist sozusagen die Partei der Empathie und die Leute, die wollen sich wirklich um uns kümmern.
Also, die Französinnen und Franzosen wollen also ernst genommen werden, sagst du. Aber auch Frankreichs Präsident Macron behauptet ja in seiner Fernsehansprache nach der Europawahl, ich höre euch, ich nehme eure Probleme ernst.
Confiance en vous, mes chers compatriotes. J'ai entendu votre message.
Welche Chancen hat Macron mit seiner Partei Renaissance denn jetzt bei den Parlamentswahlen?
Ganz kurz, ich würde sagen, eigentlich kaum eine. Mir fehlt wirklich jegliche Fantasie, dass die das noch einmal drehen. Ich glaube, es wird eher auf einen Kampf hinauslaufen, wo die ersten beiden großen Pole der Rassemblement National auf der einen Seite sein werden und das Linksbündnis Nouveau Front Populaire, die neue Volksfront auf der anderen Seite. Das werden die zwei stärksten Bewegungen sein, aber für Macrons Partei Renaissance, denke ich, wird es nicht weit gehen.
Du hast jetzt verschiedene Bündnisse angesprochen, links und rechts, die sich formiert haben nach Macrons plötzlicher Ankündigung von Neuwahlen. Was steckt dahinter?
In dem Moment ist es eigentlich das komplette Chaos, das in der französischen Parteienlandschaft ausbricht, weil zwar immer wieder in den vergangenen Monaten über so eine Auflösung des Parlaments gesprochen wurde, sich aber nie so richtig jemand vorstellen konnte, dass das an dem Abend passieren würde. Und dann?
Am Place de la République in Paris waren es gestern Abend schon ein paar Tausend, vor allem junge Leute, die gegen das Erstarken der Rechtsextremen in Frankreich protestierten. Nicht weit weg davon verkündete am späten Abend die Chefin der französischen Grünen, Marie Tondelier, was die jungen Anhänger vor der Parteizentrale hören wollten. Ich bestätige, dass wir es geschafft haben. Wir haben eine neue Volksfront in Gang gesetzt.
Sind dann die verschiedenen Parteispitzen von Parti Socialiste, also sozialistische Partei, von den Kommunisten, von den Grünen und von linksaußen La France Insoumise, die sich dann treffen und über ein gemeinsames Programm sprechen. Und für alle sehr überraschend, sie einigen sich sehr, sehr schnell darauf, dass sie zusammenarbeiten wollen, weil sie eben erkennen, dass sie, wenn sie alle einzeln antreten, sich nur gegenseitig das Wasser abgraben würden und der Rassemblement National davon profitieren würde.
Das ist also das sogenannte Linksbündnis. Und was passiert auf der anderen Seite rund um den Rassemblement National?
Da ist es so, da gibt es in Frankreich eben Les Républicains, das sind die Republikaner, eine konservative Partei, die sich in der Tradition von General Charles de Gaulle und Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy sehen, also die alle Präsidenten waren, die eigentlich immer gesagt haben, sie würden nie im Leben mit dem Rassemblement National koalieren, zusammenarbeiten. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, meldet sich der Parteivorsitzende Eric Ciotti zu Wort und sagt, er würde gerne, damit er die Linksextremen an der Macht hindert, eine Allianz eingehen mit dem Rassemblement National, mit Marine Le Pen, mit den extremen Rechten. Und das hat dann aber einen Sturm der Entrüstung ausgelöst in seiner Partei.
So viel Rummel ist selten bei einem Treffen der Parteispitzen der konservativen Republikaner. Doch bei diesem großen Knall heute schaut das ganze Land hin. Die Parteispitze schließt Eric Ciotti ihren eigenen Chef aus.
Eric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains.
Seit gestern geht es heftig zur Sache.
Eric Ciotti, der Vorsitzende der Republikaner, hat sich dann eben, weil er Angst um seine Sicherheit hatte, sogar in das Haus der Partei eingeschlossen, in sein Büro eingeschlossen. Und dann musste die Generalsekretärin den Ersatzschlüssel für das Parteihaus holen. Also man stelle sich vor, Friedrich Merz schließt sich im Adenauerhaus ein und Carsten Linnemann muss mal den Zweitschlüssel suchen.
Das
sind absolut absurde Szenen. Und jetzt hat sich sozusagen ein ganz kleiner Teil dieser Republikaner abgespalten mit Ciotti zusammen und mit dem Rassemblement National. Aber der Rest, also das Gros der Partei, ist geblieben, wo es ist. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die jetzt nach dieser Demütigung dann auch noch eine Koalition eingehen werden mit dem Rassemblement National.
Und wie sicher wäre denn dann ein Sieg von Marine Le Pens Partei Rassemblement National? Wie stehen da die Chancen?
Das ist eben die Frage, was man jetzt als Sieg definiert. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie die stärkste Kraft im Land werden. Und der Vorsitzende der Partei, Jordan Bardella, der hat schon gesagt, dass er als Premierminister zur Verfügung steht. Aber nur, wenn sie die absolute Mehrheit holen. So, und wenn sie das nicht tun, dann ist eben die Frage, kommt es zu einer Koalition oder ist es dann der absolute politische K.O., weil dann die nächste Wahl erst ein Jahr später allerfrühestens stattfinden darf.
Neu gewählt wird ja die Nationalversammlung Frankreichs. Also es ist keine Präsidentschaftswahl, aber trotzdem könnte das Ergebnis auch das politische Ende von Emmanuel Macron bedeuten?
Wir Französinnen und Franzosen haben am Montag einen Brief bekommen von Emmanuel Macron, alle, in dem er verspricht, komme was wolle, ich bin da bis 2027. Also gehe ich davon aus, komme was wolle, Emmanuel Macron bleibt bis 2027. Aber natürlich wird er, sollte der Rassemblement National den Premierminister zum Beispiel stellen, ein geschwächter Präsident sein.
Wie mächtig ist das Parlament in Frankreich überhaupt?
Das Parlament hat natürlich schon einige Kompetenzen und in der Regierung sitzt zum Beispiel das Geld. Also der Finanz- und Wirtschaftsminister, der Premierminister gibt den politischen Rahmen für die Inlandspolitik aus. Also der französische Präsident hat sehr viel Macht, wenn es um die Außenpolitik geht und die außenpolitische Darstellung Frankreichs. Aber die wirkliche Gestaltung, wenn es um die Innenpolitik geht, die ist schon im Parlament anzusiedeln. Und zum Beispiel auch, wenn es darum geht, wie viele Waffen geliefert werden an die Ukraine, da muss auch das Parlament sein Einverständnis dafür geben.
Also auf der einen Seite ein mächtiger Präsident, der das Parlament auflösen kann. Auf der anderen Seite aber auch ein mächtiges Parlament, das die Innenpolitik bestimmt. Was denkst du, inwiefern ist die Wahl, die jetzt am Sonntag startet, entscheidend für Frankreichs Zukunft?
Sie ist unglaublich entscheidend, nicht nur für Frankreich, sondern für Europas politische Zukunft, weil das die Wahl sein kann, die Frankreich wirklich fundamental verändern kann, wenn der Rassemblement National an die Macht kommt und dann tatsächlich eben diese nationale Präferenz stattfindet, dann ist das eine komplette Abkehr von Frankreich von einem Frankreich der Aufklärung, von einem Frankreich, das die Menschenrechte mit erfunden hat, die Revolutionäre von 1789. Wir werden in vielen Jahren auf das Jahr 2024 in Frankreich zurückschauen und das, was dort passiert, könnte auch Europa tatsächlich mit verändern. Frankreich hat zum Beispiel Atombomben als einziges Land in der Europäischen Union. Es ist einer der großen Sicherheitsanker in unserer Sicherheitsarchitektur. Mhm. Es ist der engste Partner Deutschlands in vielen Fragen. Und wenn dieses Land von extrem Rechten regiert wird, dann wird sich sehr, sehr, sehr vieles, fürchte ich, verändern und nicht unbedingt zum Guten.
Vielen Dank, Jean.
Vielen Dank dir, Victoria.
BR-Journalist Jean-Marie Magro ist durch Frankreich geradelt und hat die Ausgangslage für die Wahlen analysiert. Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich. Am Sonntag findet die erste Runde statt. Wollt ihr tiefer eintauchen? In den Shownotes haben wir euch die Arte-Doku verlinkt, an der Jean-Marie Magro mitgearbeitet hat. Deutschland, Frankreich, Beziehungsstatus ungeklärt. Und natürlich seid ihr bei tagesschau.de immer auf dem Laufenden über die Neuwahlen in Frankreich. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet haben Nadja Mitzkart und Marc Hoffmann. Produktion Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Und noch ein Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Schaut mit euch, was wichtig ist am jeweiligen Tag. Montag bis Freitag gibt's eine neue Folge. Zwei Hosts sagen euch zum Beispiel, wie es mit der EM-Stimmung im Land läuft oder wo man trotz hoher Preise noch günstig Urlaub machen kann. Gibt es größere Konflikte in der Welt, fragt 15 Minuten, was bedeutet das für unsere Sicherheit in Deutschland? Und bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auf, was das für unseren Alltag heißt. 15 Minuten Infos für den Tag. Hört doch mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.